Hallo, wir begrüßen euch zum Podcast Taktische Medizin der Bundeswehr. Ich bin Oberstabsfeldwebel Karl-Heinz Jacobs und gegenüber sitzt mir...
Und mein Name ist Oberfeldarzt Dr. Dennis Ritter. Ich bin Leitender Rettungsmediziner der Bundeswehr. Zusammen mit Karl-Heinz möchten wir euch die Themen der taktischen Medizin näher bringen und wünschen euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser heutigen Folge.
Hallo, wir begrüßen euch zu unserem neuen Podcast. Heute wieder ein total interessantes Thema, etwas außerhalb der Humanmedizin. Dennis, stell mal vor.
Ja, es geht um K9 und damit meinen wir keine Berge oder Sonstiges, sondern es geht wirklich um die Erste Hilfe am Hund. Und da wir beide davon überhaupt keine Ahnung haben, haben wir uns einen Experten eingeladen. Und ich bin heilfroh, dass der Hauptfeldwebel M uns die Möglichkeit gibt, einen tiefen Einblick in seine Expertise zu bekommen und das, was ihr an der Diensthundeschule da unseren Leuten beibringt und den Spezialeinheiten beibringt. Möchtest du dich einfach mal uns vorstellen?
Ja, hallo, sehr gerne. Ich freue mich erstmal tierisch hier zu sein. Wortspiel. Und kann euch natürlich ein bisschen was über das Thema erzählen. Und ja, zu meiner Person, ich bin Notfallsanitäter, habe alles, sag ich mal, im humanen Bereich gelernt, habe dort auch meine Lehrgänge gemacht, meine Einsätze gemacht und bin dann vor, sag ich mal, 3 Jahren circa an die Diensthundeschule gewechselt und darf jetzt dort den Lehrgang K9 Combat First Responder mitgestalten und begleiten und ausbilden.
Woher kommt dieser Begriff K9 eigentlich?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, ist auch sehr relativ, oder sagen wir mal, simpel erklärt, K9 aus dem Englischen, ja, hundeartig. Und da wir gern Sachen abkürzen, benutzen wir den Buchstaben Kilo und die Zahl 9. Und dadurch, weil es sich ja auch von der Aussprache sehr ähnelt, haben wir dann den Begriff K9 der Amerikaner übernommen. Und daher stammt das Ganze.
Also K9 eigentlich dann im Reflexion sozusagen auf das lateinische Wort, was dahinter steht, als Carnivore, als fleischfressendes Lebewesen oder als Canis der Hund, ne?
So sieht's aus, genau.
Mensch, irgendwas war mein großes Latinum gut. Gruß an meine Lateinlehrerin. Dankeschön, dass Sie mich durchgezogen haben. Ich war da keine Leuchte. Du hättest ruhig was sagen können. Alles gut. Okay. Dann direkt die nächste Frage. Seit wann macht die Bundeswehr denn was? Also gibt es da eine Historie zu? Weil Diensthunde haben ja schon wirklich über lange, lange Zeit in den Streitkräften. Und ist das Thema Erste Hilfe da schon immer ein Thema gewesen? Hat sich das in den letzten Jahren eigentlich erst so richtig entwickelt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ist auch ein Prozess, der sich immer stetig natürlich weiterentwickelt. Aber wenn wir mal zurückschauen in die Historie, sind wir jetzt seit 2016, wo es diesen Begriff K9 CFR gibt, also Combat First Responder, gedacht mal nur für die Spezkräfte. Was dann natürlich sich aber herauskristallisiert hat, ist, dass das natürlich für jeden Hundeführer Sinn macht, weil natürlich auch jeder Hundeführer in der Lage sein muss, gewisse Maßnahmen an seinem Diensthund durchzuführen, um Leben zu erhalten im Notfall.
Das heißt also im Prinzip so eine Art Lessons Identified, Lessons Learned aus Afghanistan raus.
100%. Wenn wir das mal so sehen, auch was wir von den Amerikanern A gelernt haben und B auch gesehen haben, ist das ein riesen Lessons Learned und dass wir da auch vorbereitet sind, wenn mal was passiert, dass wir auch eine fähige Handlungskette in Gang setzen können mit dem, sage ich mal, First Responder, dem Diensthundeführer, damit wir auch eine sichere Zuführung des Tieres haben und das Leben erhalten können.
Ich glaube, bevor wir da so in die Tiefe einsteigen, was für Diensthunde gibt es denn überhaupt? Also jetzt nicht nur von den Hunderassen, sondern auch, wie sind die ausgebildet und wie lange dauert das überhaupt, bevor ich sagen kann, ey, du bist jetzt ein Diensthund?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das war ja für mich auch, sage ich mal, musste ich ja lernen, weil ich aus dem Bereich der Sanität komme. Aber wir haben viele verschiedene natürlich, weil wir auch ein großes Aufgabenspektrum haben. Also geht es einmal um Kampfmittel natürlich, um Rauschgift und um den Schutzdienst. Und dementsprechend haben wir auch unsere verschiedenen Hörsäle, zum Beispiel Objektschutzkräfte, die wir ausbilden. Wir haben die Fallschirmjäger, wir haben die Jungs aus Steppen, dann haben wir natürlich noch unsere Spezkräfte. Das kommt da alles mit rein und die haben natürlich alle eine andere Aufgabe, sind in ihrem Bereich Spezialist und werden auch dementsprechend geschult. Und das kann durchaus bis zu 10, 11 Monate dauern, bis ein Diensthundeführer mit seinem Diensthund oder auch eine Diensthundeführerin ausgebildet ist, weil die müssen ja als Team zusammenwachsen. Der Hund geht mit dem Kameraden in die Ausbildung und die wachsen zusammen als Team, dass sie danach, wenn sie, sag ich mal, zertifiziert worden sind, auch eingesetzt werden können und auf einem guten Niveau zusammenarbeiten können.
Mit Städten meinst du den Kampfmittelräumdienst der Bundeswehr?
Genau, wir haben unsere Kampfmittelabwehrspezialisten sozusagen, die dann auch mit dem Asset Hund gewisse Sachen einfach abdecken, was zum Beispiel die Technik noch nicht imstande ist. Und der Hund ist ein Asset, den ich in sämtlichen Situationen einsetzen kann, der einen unfassbaren Biosensor hat, der mir einfach in gewissen Situationen auch einen Vorteil verschafft. Und was man natürlich auch nicht bedenken kann oder sagen wir missachten sollte, ist, dass ein Hund ein unheimlicher moralischher Faktor ist in der Truppe. Ja, das heißt, habe ich einen Hund dabei, der auch die Moral der Truppe aufrechterhalten kann in gewissen Situationen und dementsprechend, weil der Hund uns so einen Bärendienst erweist, müssen wir natürlich auch die Pflicht haben oder haben wir die Pflicht, dem nachzukommen, wenn mal was passiert.
Ja, was muss man jetzt für die erste Hilfe am Hund wissen? Was habt ihr da gemacht? Ist das vergleichbar mit einem humanmedizinischen Ansatz? Sind es dieselben Problemstellungen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und da sind wir auch natürlich immer wieder am Graben, wo wir, sage ich mal, neuen Input herbekommen. Hier natürlich führend die Amerikaner, die auch die Zahlen haben in der Hinsicht und gewisse Guidelines einfach vorgeben. Es gibt SOPs, die Amerikaner schon erstellt haben, aufgrund ihrer Erfahrung, zum Beispiel Irak oder Afghanistan, die jetzt auch natürlich angepasst werden auf den Faktor LVBV. Und das ist natürlich auch ein Riesenspektrum, wie wir es auch im Humanbereich haben. Arbeiten wir zusammen, gerade auch mit unseren Veterinären natürlich, da was auf die Beine zu stellen, dass wir da in Zukunft auch gefestigt sind in diesem Bereich.
Ich habe auf Deployment Medicine gesehen, es gibt eine eigene SOP, will ich es mal nennen, für Hunde. Nutzt ihr die?
Das ist sehr gut. Natürlich nutzen wir die. Daraus ziehen wir für uns, sage ich mal, unsere Schlüsse. Teilweise 1:1 übernommen, teilweise aber auch abgewandelt, weil wir einfach festgestellt haben, dass für uns der andere Weg besser war, der zum Ziel geführt hat. Aber im Großen und Ganzen bedienen wir uns doch schon an den Vorgaben der Deployed Medicine, weil die haben auch sehr schön aufgelistet in allen Bereichen der TCCC-Geschichte. Und da kann man auch aufgrund von Erfahrungen, sage ich mal, dann das Beste rausziehen.
Also ich höre daraus, letztendlich arbeitet ihr analog zu dem, wie wir es im humanmedizinischen Bereich machen. Es gibt eine Care and the Fire Phase, es gibt eine Tactical Field Care Phase und auch ein Prolonged Care.
Genau, 100%. Das gibt es bei uns natürlich auch. Wir haben auch die Care and the Fire Phase, wir haben die TFC-Phase, wir gehen auch in die Prolonged Field Care Phase, auch wenn man da natürlich, was den Hund angeht, noch sehr in den Kinderschuhen steckt und da auch erstmal nochmal ein Konzept entwickelt werden muss, das zu 100% greift. Aber nichtsdestotrotz, die Lage an sich bleibt ja die gleiche. Die medizinische Versorgung im ersten Moment auch. Nur müssen wir verschiedene Sicherheitsaspekte noch mit einbauen, weil natürlich auch ein Hund unter Schmerzen in Gefahr in einer großen Stresssituation vielleicht keine Freund-Feind-Kennung mehr hat und dementsprechend dann der helfenden Hand oder auch dem Diensthundeführer dann, sage ich mal, entgegentreten kann und schwerst Verletzungen zufügen kann, weil er einfach diese Kennung nicht hat. Und da kommen Sicherheitsaspekte wie zum Beispiel der Beißkorb mit rein.
Das habe ich mir jetzt auch gedacht. Also in Fullendorf hat man uns das mit einem Dreiecktuch gezeigt, dass man das Maul halt damit verbinden kann, dass halt ein Beißschutz da ist. Das finde ich sehr interessant. Jetzt meine Frage, seid ihr auch auf JSOM und zieht euch da die neuesten Studien runter?
Tatsächlich nicht. Wir sind im Bereich momentan, was wir aus Lessons Learned der Ukraine rausziehen und versuchen, da in die Richtung zu gehen und da neue Konzepte, sage ich mal, zu erarbeiten und dann an den dementsprechenden Stellen auch zu präsentieren.
Das heißt also, auch wenn wir jetzt auf diesen speziellen Konflikt reflektieren, das Problem der langen Versorgungszeiten, der langen Transportwege und dementsprechend ein ganz anderer Ansatz, als wir es sonst machen konnten.
Genau, das ist vollkommen richtig.
Die langen Versorgungszeiten, die jetzt ein ganz anderes Herangehen notwendig machen, als das, was wir aus den vorherigen Einsätzen kennen.
Das ist natürlich vollkommen korrekt. Und wir müssen aber auch bedenken, was Materialmanagement angeht. Klar ist das ein Kamerad, ein vierbeiniger Kamerad, dem dieselbe Versorgung im Endeffekt zusteht, wenn die Kapazitäten da sind. Aber nichtsdestotrotz hat der Mensch immer Vorrang vor dem Tier. Und das ist halt auch die Riesenherausforderung für uns. Auch hier, überlebt mein Patient überhaupt den langen Transport? Überlebt mein Patient die lange Wartezeit in gewissen Bereichen? Was wir aber auch wissen, dass der Hund nicht Stand heute ganz vorne eingesetzt wird, sondern auch in einem rückwärtigen Bereich, wo das alles ein bisschen einfacher ist. Und nichtsdestotrotz sind das Fragen, die man sich halt auch vor Ort stellen muss.
Ja, ich glaube, wenn man das mal so sieht, wann nutzt man den Hund? Wir haben es ja schon gesagt, ist bei den Spezialkräften im Schwerpunkt, der geht eigentlich immer dahin, wo es wirklich gefährlich ist. Wenn wir jetzt mal von der Kampfmittelabwehr uns so ein bisschen wegbewegen. Und dementsprechend macht es natürlich absolut Sinn. Jetzt, du sagtest ja, der Hundeführer wird im Schwerpunkt ausgebildet, den CFR, K9 CFR zu machen. Das heißt also, er hat an sich, als Ausbildung bei sich schon mal den Combat Lifesaver gemacht. Das heißt, das ist so der Abholpunkt für den Hundeführer. Und dann kriegt er nochmal spezial etwas für das Tier zusätzlich obendrauf. Oder wo ist der Abholpunkt für den Hundeführer?
Ja, das ist natürlich schön, wenn wir schon einen Hundeführer haben, der schon mit einer gewissen Vorkenntnis kommt aus dem humanen Bereich. Man kann tatsächlich viele Dinge übernehmen, aber es gibt auch Dinge, die man aus dem humanen Bereich nicht übernehmen kann und sollte. Und da muss man halt natürlich auch aufpassen und da kommen wir dann mit ins Spiel. Natürlich ist es auch unser Vorteil, dass wir Spezialisten und Spezialkräfte ausbilden, die natürlich im humanen Bereich schon medizinische Vorkenntnisse mitbringen. Und das ist natürlich von Vorteil für diesen Lehrgang. Und dann zeigen wir noch die Twists, wo es hingeht. Und dann haben wir eine gute Komponente, die A, human versorgen kann und B, auch noch zusätzlich Fachpersonal im Bereich dann K9 unterstützen kann, wenn man dann zusammen am Hund arbeitet.
Dann hätte ich jetzt mal eine Frage. Also jeder Soldat hat ein IFAC bei sich. Hat ein Hund ein IFAC bei sich?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist tatsächlich ein Riesenthema, wo wir auch gerade im Finale sind, der Abschlussphase nenne ich es mal. Natürlich können wir das IFAC nicht für Mensch und Hund benutzen. Es ist in dem, ich nenne es mal Hunde-JFAC, sind oft teilweise, sage ich mal, zu 90% das gleiche Material drin. Aber nichtsdestotrotz kann ich ja nicht das Material verwenden, was vielleicht dann im Endeffekt für mich gebraucht wird. Aber hier kommt auch wieder dann das Problem. Ja, wir müssen ja auch ein bisschen auf unser Material achten. Was nehmen wir mit? Wie viel können wir mitnehmen? Ich kann ja keinen Rucksack an den Hund hängen, der hat ja einen Auftrag. Aber da haben wir jetzt was erarbeitet, ein kleines K9-JFAC. Und das testen wir jetzt mal, ob das und wie gut das funktioniert, auch in den Übungen. Und das wird dann von den Hundeführern zusätzlich mitgeführt als kleines JFAC.
Das klingt sehr interessant. Wir müssen mal vorbeikommen, Dennis, und uns das anschauen. Weil das würde mich sehr interessieren, weil ich weiß, dass fast alle Sachen, die wir im IFAC haben, auch am Hund anwenden können. Es gibt so ein paar Spezialitäten, aber da kommen wir nachher drauf. Sehr interessant. Danke.
Okay, dann steigen wir sozusagen mal ein. Wenn wir Karen the Fire uns angucken, gibt es einen Algorithmus, den ihr anwendet?
Ja, ich habe vielleicht nochmal einen kurzen Nachbrenner zu der JFAC-Geschichte. Und zwar sind wir auch in der Beschaffung, auch ziemlich am Ende jetzt, dass ein CFR-Rucksack mitgeführt wird von jedem Diensthundeführer. Der ist voll ausgestattet, so wie wir sie kennen. Hier haben wir aber nur das Problem, was sollen die noch alles mitnehmen? Ja, die haben Material dabei, die haben Proviant für das Tier dabei, Wasser, Essen, Sonstiges. Das heißt, dieser K9 CFR-Rucksack, den wir haben, der voll bepackt ist mit allem, was man so gerne hätte, der bleibt dann wahrscheinlich auf dem Fahrzeug. Und die Jungs und Mädels arbeiten mit ihrem JFAC. Das heißt, das Material wäre da, ist aber nicht vor Ort, weil es nicht mitgeführt wird, weil es unzweckmäßig ist in gewissen Situationen.
Ja, ich glaube, das ist das große Problem. Wir hatten das in der letzten Folge, als wir über Prolonged Care gesprochen haben. Wir kriegen, wenn wir jetzt vom IFAC beginnend über den Rucksack taktische Medizin gehen, gar nicht alles das rein, was wir gerne hätten. Und irgendwo muss dann auch ja Ausrüstung, Munition, Essen, Trinken bleiben. Und das ist einfach ja, das Problem. Und ich habe auch keine supergeile Lösung dafür, aber ich glaube, der Grundsatz, dass man einen separaten Rucksack hat, den man auf einer Transportplattform dann belassen kann oder vielleicht zukünftig mit einer Drohne mit sich schleppt oder nachführen lässt, ist natürlich auch eine Option.
Ja, selbstverständlich. Aber was ist dann der richtige Weg? Wo gehen wir hin? Das können wir halt noch nicht sagen. Wir versuchen das gerade so klein zu halten wie möglich, damit wir einfach materialschonend unterwegs sind.
Volles Verständnis. Also die Kameraden der Spezialkräfte haben für die Prolonged Casualty Care Time einen extra Rucksack, der halt nachgeführt wird, weil den kannst du nicht schleppen, weil irgendwann ist mal Schluss. Also tut uns leid.
Ja, und man muss ja auch sagen, ich habe ja in der Regel immer eine Fachkomponente dabei. jetzt SFA Bravo aufwärts, nenne ich es mal, in dem Bereich, die da mitlaufen. Und die haben einen Rucksack dabei mit Material. Und wenn was passiert, klar, Vorhalte Mensch, habe ich aber einen Hund, der verletzt wurde und ich muss versorgen, dann gehen wir über das Material im Endeffekt.
Okay, dann lass uns nochmal zurückgehen. Wie geht ihr vor? Wie ist der Algorithmus? Habt ihr euch den irgendwo abgeguckt oder ist der vielleicht aus der Humanmedizin sogar kommend?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Der Algorithmus an sich bleibt gleich. Wir haben die Phasen. Wir arbeiten die Phasen auch dementsprechend ab, wie als wenn es ein menschlicher Kamerad wäre. Da ändert sich nicht viel. Nur zum Beispiel jetzt, wenn ich eine Blutungsstillungsmaßnahme durchführen müsste und ich habe einen Hund, der starke Schmerzen hat, da müsste ich erst an den Eigenschutz denken und gegebenenfalls einen Beißkorb anlegen, wie mit einem Dreiecktuch zum Beispiel, einer Mulbindener Leine oder natürlich auch den Beißkorb vom Dienstzulieferer, weil ich weiß ja nicht, ob der direkt nebendran steht oder ob er selbst verletzt wurde und gerade schon ein anderer Kamerad dran arbeitet. Da sind dann so, sage ich mal, die kleinen Feinheiten. Aber ansonsten spiegelt sich das Ganze, wie wir es vom Menschen kennen und wir gehen dann in unseren March-Algorithmus rein, sobald wir die Kapazitäten haben.
Da hätte ich jetzt eine Frage. Also ich bin ja eher der Katzenliebhaber-Mensch, aber für mich jetzt als Frage als Sunny, wenn jetzt der Hundeführer verwundet ist und ich als Sunny will an den ran und sein Hund ist nicht verwundet, wie hoch ist die Gefahr, dass der Hund mich nicht ranlässt?
Die Gefahr ist relativ hoch. Ja, also das kann durchaus möglich sein und das ist auch dieses Awareness, die man haben muss, auch als Sanitätspersonal. Deswegen versuchen wir, die Notsans mit aufzunehmen jetzt. Da fängt es schon an. Was mache ich denn? Wie gehe ich an den Hund ran? Wie erkenne ich vielleicht Gefahr? Ja, weil der Hund möchte seinen Diensthundeführer beschützen. Die sind ein Team. Und er weiß ja nicht, dass ich jetzt komme, um zu helfen. Das heißt, da fängt schon, bevor ich überhaupt angefangen habe mit der Versorgung, ein Riesenproblem an. Was tue ich jetzt? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das gibt einfach die Lage vor. Und dementsprechend muss man halt dann da schon den Algorithmus etwas hinten anstellen, weil der Eigenschutz geht natürlich vor.
Hast du denn so einen Tipp für uns? Also woran erkenne ich, dass ein Hund jetzt sagt, du bist jetzt kurz davor, mein Opfer zu werden?
Ja, also wie gesagt, ich bin ja selbst kein Fachmann, was die Hundeausbildung angeht, aber man erkennt das schon, wenn der Hund einen fixiert und gewisse Äußerungen im Gesicht zeigt und auch natürlich dann vielleicht anfängt zu knurren, sonstiges. Wenn dich mal so ein Hund fixiert, das merkt man schon. Und das ist auch sehr, sehr beeindruckend, nenne ich es mal. Da geht man automatisch keinen Schritt weiter in der Situation.
Ja, wie Dennis gefragt hat, gib mir einen Tipp. Weil unsere Sunnis, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn mich da jetzt so ein Hund fixieren würde und würde mich anknurren und ich komme nicht an den Hundeführer ran, muss ich eine Lösung finden. Es gibt eine, die ist nicht schön und es gibt eine, die vielleicht besser ist.
Ja, also glücklicherweise muss ich sagen, war ich persönlich noch nicht in dieser Situation. Deswegen kann ich nicht sagen, das hat super funktioniert. Aber das ist natürlich, was du angesprochen hast, eine Möglichkeit, die wir komplett natürlich vermeiden wollen. Ja, also da geht erstmal kein Gedanke dran. Und wenn es zur Not halt ist, dass sich da ein, zwei Leute mal mit dem Hund beschäftigen und versuchen, den zu fixieren. Ich meine, gut, ich muss an den Kameraden ran. Da geht kein Weg dran vorbei. Wir zum Beispiel hätten auch ein Betäubungsgewehr, was man nutzen könnte. Jetzt nicht mit dem Einsatz, aber jetzt bei uns. Das haben wir natürlich nicht dabei. Das heißt, ich könnte da versuchen, eventuell mit einem Medikament intramuskulär versuchen ranzukommen, was natürlich auch wieder ein Riesenproblem ist. Und dann dauert das ja auch noch, bis das wirkt. Das geht ja nicht, dass der Hund dann direkt umfällt, sage ich mal, und dann Ruhe gibt. Schwierige Frage, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte was im Kopf. Da muss man halt mal dann in den bitteren oder sauren Apfel beißen und dann gehen da mal, wenn die Kapazität ist, 2, 3 Soldaten hin und fixieren den mit den Möglichkeiten, die sie haben. Und wenn da halt mal was passiert, dann passiert was. Dann müssen wir uns halt dementsprechend danach um den Kameraden auch noch kümmern. Aber wir müssen an den Patienten ran.
Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich kenne es aus dem zivilen Rettungsdienst. Wenn wir in eine Wohnung reinkommen, der Hund läuft frei rum. Es wird erst der Hund hinter einer Tür eingesperrt, bevor man etwas anderes macht. Und ich glaube, jeder von uns hat aus der Praxis heraus schon mal die Erfahrung gemacht, wenn so ein Hund dann nicht dort liegt. Ich hatte das vor kurzem, das war sehr beeindruckend. Wir haben reanimiert, ich gucke unter das Bett und der Hund fixiert mich. Das war Der war ein interessanter Moment, aber der hat irgendwie dann Ruhe gegeben und ist rausgebracht worden, was auch gut war. Aber das ist genau das Problem. Herrchen und Hund sind häufig eine sehr gute Symbiose, was ja auch richtig ist. Und dann kommt der Schutzinstinkt dabei raus.
Ja, das ist eine interessante Sache. Und es ist natürlich schwierig, wenn der Helfer dann attackiert wird, was aber nicht unumgänglich ist. Ich habe mir mal sagen lassen, wir haben ja so tolle Beißwürste, wo die Hunde ins Spiel mit, sag ich mal, verbinden. Das kann man mal versuchen, dass man sowas dabei hat und gegebenenfalls damit in das Tier reingeht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da keine hundertprozentige Erfolgsgarantie haben. Da sind wir, glaube ich, doch in erster Linie auf, da muss einer einen sauren Apfel beißen und dann versorgen wir den, der den Hund fixiert hat im Nachgang.
Okay, dann lass uns mal einsteigen ins March. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir in die Problemlösung reinkommen, wenn es darum geht, dass der Patient der Hund ist.
Ja, sehr gerne. Also auch hier natürlich der Eigenschutz geht wie bei allem vor. Ich nehme entweder den Beißkorb vom Hundeführer, wenn der Hundeführer ihn nicht schon selbst drauf gemacht hat. Es kann natürlich auch sein, dass der Hundeführer den Hund erstmal fixieren muss und ich dann als Fachpersonal hingehen muss. Und das trainieren wir auch, den Beißkorb aufzusetzen in der Hinsicht. Aber auch da gibt es Varianten, wie wir vorhin schon angesprochen haben. Das ist die erste Maßnahme. Und dann gehen wir schon sozusagen rein in unser Massive Bleeding. Wir gehen da an die, sag ich mal, kritischen Blutungsräume, die wir auch vom Menschen kennen, also Extremitäten, Pockets, Halsbereich. Wir streifen die Route ab. Hier müssen wir natürlich nochmal bedenken, dass wir gegen das Fell arbeiten, weil je nachdem, was für ein Fellkleid das Tier hat, können natürlich auch gewisse Verletzungsmuster verdeckt bleiben. Eine kritische Blutung werde ich definitiv erstmal sehen bei einer Extremität, aber das ist der erste Schritt. Das heißt, wir masseln und dann gehen wir schon direkt in die massiven Blutungen rein und machen unseren Bloodsweep.
Und gibt es da für die Extremitäten die Option Tourniquet?
Ja, da gibt es eine Option, die habt ihr auch vor kurzem schon genannt. Das ist das sogenannte SWAT-T. Das SWAT-T ist in der Hinsicht relativ gut. Es ist sehr klein. Ich kann es sauber an der Ausrüstung anbringen. Es funktioniert wunderbar. Das einzige Problem, was man haben könnte, ist, wenn man ohne Handschuhe arbeitet, dass es relativ, wenn es mit Blut in Berührung kommt, ja, ein bisschen flutschig wird. Aber auch hier gehen wir erstmal high and tight. Extremität, Swat-T drumbinden und damit bekommen wir eine super Blutschirmungsmaßnahme an den Extremitäten hin am Diensthund.
Ja, da haben wir ja schon den Vorteil, im Combat Medic, Combat Power Medic und Combat Physician ist es schon drin und ich denke, wir werden es auch in den EH Bravo Rucksack reintun, weil es ist ein kleines Gadget, kostet wenig Platz und man kann es halt auch ganz gut bei Menschen anwenden, als Ersatz für ein Tourniquet, wenn ich keins mehr habe, bin ich ein totaler Freund von.
Ja, ist auch wirklich eine gute Geschichte. Man muss aber auch bedenken, dass das Human-Tourniquet einfach für den Diensthund nicht geeignet ist. Hinten haben wir einfach die konische Form, wo das abrutscht und vorne ist die Extremität einfach zu klein für die Druckplatte. Deswegen haben wir sowas. Es gibt auch Gummibänder in dem Bereich, so Terra-X-Bänder. Wenn man das SWAT-T nicht hat und hat sowas zu Hause vielleicht rumfliegen, packt das vielleicht mit rein, bis man mal so ein SWAT-T hat. Das funktioniert weitaus besser als ein humanes Tourniquet, um eine Blutung zu stoppen.
Okay, Massive Bleeding und dann?
Genau, dann haben wir noch natürlich bei Massive Bleeding die Junctional Wounds, nenne ich es mal. Da gehen wir auch wie beim Menschen vor, was das Packing angeht. Ja, selbes Prinzip. Dann geht es weiter. Buchstabe.
Nochmal zurück. Packing, ja. Hämostyptika.
Genau, wir benutzen mittlerweile nicht mehr das Combat Gauze.
Also ihr seid schon auf Chitosan?
Genau, ja, also wir haben das Chitosan, was wir jetzt benutzen, weil es einfach temperaturunabhängig ist in der Hinsicht. Und wir einfach auch wissen, wenn wir nicht so schnell an das Tier kommen, wir haben eventuell schon massiven Blutverlust, die Temperatur geht rapide nach unten. Klar, wir wissen, im Endeffekt brauchen wir Druck, aber wenn wir natürlich das Chitosan haben, was dann temperaturunabhängig ist, ist natürlich für den Ersthelfer umso besser.
Okay, ihr nehmt einen Hämostyptiker und macht einen ganz normalen Druckverband mit dem Emergency Bandage oder was ihr gerade habt.
Ja, das machen wir genau so, wie wir es kennen, mit dem Active Pressure, sauberes Austamponieren natürlich vorher. Das einzige Problem, was wir, sag ich mal, da beim Hund haben, sind die Druckpunkte mit dem Druckverband festzulegen. Ja, es ist nicht so einfach wie, sag ich mal, beim Menschen. Hier gehen wir Wir haben zwar das Israeli, wir haben aber auch das Combat Rap, was aber für unsere Zwecke etwas zu kurz ist, wenn wir öfter den Ankerpunkt schlagen müssen, um den Druck aufrechtzuerhalten. Hier ist eine simple Idealbinde. Wunderbar. Ist von der Länge her optimal. Und ich kann mir Ankerpunkte schlagen, ohne dass es jetzt irgendwo runterrutscht, weil das doch sehr schwierige und herausfordernde Stellen sind, dort einen sauberen Druckverband anzubringen.
Okay, ist wahrscheinlich auch immer eine Frage des Feldkleides. Ne? Je länger das Ganze ist, desto schwieriger, den richtigen Druck aufzubauen und auf der anderen Seite so einen Halt richtig hinzukriegen.
Definitiv, das ist das Problem, dauerhaft den Druck aufzubauen. Das Tier bewegt sich ja auch ständig. Ist ja nicht so, dass ich zum Beispiel, außer ich wende gewisse Medikamente an, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Menschen sage, hier, versuch das mal vielleicht ein bisschen ruhig zu halten, du kriegst gleich was, dann kann das funktionieren. Das Tier ist dauerhaft in Bewegung, wenn es wach ist. Und das dem interessiert, oder der weiß ja nicht, dass ich da gerade was gemacht habe, was ihm hilft, das ist störend für das Tier. Und das will er auch loswerden. Und da müssen wir auch aufpassen, wenn wir zum Beispiel am SWAT-Tee sind, nochmal zurückwirkend, hat er nämlich keinen Beiskorb auf. Wird er da drangehen und da rumknabbern. Und dann kriegen wir es irgendwann nicht mit und dann ist das Ding wieder offen. Und das ist schlecht natürlich im Endeffekt.
Ja, ich glaube, nicht ohne Grund sieht man manchmal einen Hund in der Stadt mit diesem wunderschönen Kragen, die nach vorne gehen wie so eine Brülltüte, dementsprechend, um zu verhindern, dass die irgendwo dran arbeiten.
Sehr gut, ja. So einen Kragen packen wir jetzt nicht mit in den Rucksack. Aber dementsprechend haben wir unseren Beißkorb und der verhindert einfach solche Sachen.
Okay, jetzt seid ihr beim Massive Bleeding durch. Also mehr macht man da ja nicht. Und jetzt sind wir beim A, Airway.
Genau, dann geht es für uns weiter, Airway. Wir gehen hier, klar, prüfen wir die oberen Atemwege mit Sehen, Hören, Fühlen. Also habe ich einen Diensthund, der bewusstlos oder einen Hund, der bewusstlos ist, dann habe ich vorher schon mal keinen Beißkorb draufgepackt. Habe ich irgendwelche Verletzungen im Bereich des Fangs oder der Schnauze, die so massiv sind oder der Hund auch bewusstlos ist oder eine Atemproblematik hat, verzichte ich auf den Beißkorb. Der ist in erster Linie so auf sich selbst beschäftigt, Luft zu bekommen, egal was er für ein A- oder R-Problem eventuell hat, dass der in dem Moment meiner Erfahrung nach keine Anzeichen gemacht hat, einen beißen zu wollen. Das heißt, da lassen wir natürlich den Beißkorb weg, um auch die Atemarbeit zu erleichtern. Dann schauen wir in den Fang rein, ob irgendwas die Atemwege verlegt. Ist dies nicht der Fall, ist das wunderbar. Haben wir einen wachen Hund, der einen Beißkorb drauf hat, mache ich natürlich nicht den Beißkorb ab. Wenn der da entweder rumbellt, rumjault oder keine anderen Geräusche von sich gibt, dann kann ich davon ausgehen, dass da nichts im Fang drinsteckt. Dann höre ich natürlich, ob ich irgendeinen Stridor habe, ob es irgendwelche Rasselgeräusche von sich gibt, soweit es in diesem Setting natürlich möglich ist. Und ich fühle, ich taste ein bisschen die Trachea ab des Hundes, ob wir hier schon eine Verschiebung haben, was ich natürlich schon vorher feststellen würde durch irgendwelche Geräusche, aber ob da nochmal irgendwas angeschwollen ist oder wir eine Verschiebung im Bereich der Trachea haben.
Okay, gibt es so eine Art esmerischen Handgriff für den Hund?
Ja, also da gibt es natürlich, haben wir einen Gegenstand verschluckt, also zum Beispiel der Ball, der Klassiker, können wir den Kopf sauber überstrecken und mit leichtem Druck in den Unterkiefer gehen. Das ist am Hund sehr leicht zu zeigen. Und dann mit beiden Daumen an der Luftröhre entlang das Ganze nach oben zu pressen. Mit viel Glück könnte dadurch natürlich auch der Gegenstand rauskommen. Ist aber natürlich kein hundertprozentiges Mittel zum Erfolg.
Jetzt hatten wir das A für Airway, hast du erklärt. Habt ihr da noch eine Besonderheit?
Genau, da gibt es noch eine Besonderheit, weil bevor wir das, was wir eben angesprochen haben, durchführen, führen wir bei uns noch dieses AVPU durch. Also wie ist der neurologische Zustand im ersten Moment meines Hundes? Ist er wach, ansprechbar, reagiert auf Schmerz oder ist er unresponsive? Natürlich bekomme ich das schon im ersten Moment teilweise mit, aber das ist natürlich ein Punkt, den ich wahrnehmen muss, um gegebenenfalls andere Schritte einzuleiten. Habe ich einen Hund, der nämlich nicht kontrollierbar ist in dem Moment und ich rede hier von, der lässt nicht an sich arbeiten. Eine massive Blutung kann ich noch mit etwas, ich sag's mal, Zwang durchführen in dem Moment, aber alle anderen weiteren Maßnahmen sind gegebenenfalls alleine gar nicht handelbar mit dem Tier, dann muss ich gegebenenfalls auch über eine Medikation nachdenken, um da den Schmerz erstmal zu nehmen.
Okay, das heißt also wieder der Faktor Eigenschutz und Compliance ist hier wesentlich wichtiger in der Behandlung, als wie wir es beim Menschen mit dem March haben, wo wir sagen, komm, dann kümmert sich nur mit dem Sprechen und den Versuchen runterzureden, wobei, wenn man ganz ehrlich ist, gut, der Mensch beißt nicht so oft, aber wir haben häufiger Bewusstseinseingetrübte und dieses aggressive Verhalten ist ja in ganz vielen Fällen ein Zeichen der Hypoxie, was man sich immer wieder im Klaren sein muss. Der Patient, der den Sauerstoff nicht toleriert, ist derjenige, den er am meisten braucht.
Also jetzt sagen wir mal, AVPU ist okay, also er ist alert, also Alpha. Dann kommen wir zur Respiration. Springen wir mal dahin für das R.
Genau, dann geht es weiter. Dann fällt bei uns der erste Normwert mit rein. Bei uns sind ja die Normwerte extrem wichtig, weil die Normwerte, also sowas wie Puls, Atemfrequenz, Recap, Temperatur, fällt jetzt ein bisschen runter erstmal in dem Moment in der taktischen Situation. Aber das sind so die Punkte, die für mich als Versorger extrem wichtig sind, weil ich daran feststellen kann, wie läuft meine Versorgung, wie läuft mein Patienten, wie läuft mein Patient. Darüber hole ich mir die Werte. Und da kommt jetzt der erste Wert, dass die Atemfrequenz, die ich versuche dann auszuzählen. Ich sage mit Absicht versuche, einen Hund, der unter Stress leidet oder der auch sehr viel dadurch häschelt, ist das sehr schwierig, eine Atemfrequenz auszuzählen, die in der Ruhephase bei 15 bis 30 pro Minute liegt. Diese kann ich also nur in Ruhe auszählen und da achte ich natürlich auf Thorax-Exklusion und gehe danach, nach der Atemfrequenz, in meinen Box-Check rein, so nennen wir das. Das heißt, wir kontrollieren den ganzen Thorax, so wie wir es auch vom Menschen kennen, den Sweep mit Check the Back und alles, was daran gehört. Bei uns heißt es halt Box-Check, weil es für uns die Box-Check ist, von der letzten Rippe übergehend, beide Seiten, vorne den Brustkorbbereich oft vergessen. Aber wie gehen unsere Hunde, sage ich mal, in gewissen Bereichen vor? Sie gehen ja mit dem Kopf voran. Und da gibt es auch eine Studie, die Schlanzer-Studie, die von den Amerikanern gemacht wurde mit Verletzung im Bereich vorderer Thorax, vordere Gliedmaßen, Hals und Kopf. Und deswegen dürfen wir den vorderen Bereich auch nicht vergessen zu sweepen. Hier ist die Besonderheit, durch das dichte Fellkleid sind gewisse Verletzungen nicht auf den ersten Blick sichtbar. Und ihr wisst selbst, eine unbehandelte Thoraxverletzung kann zu massiven Problemen in meiner weiteren Versorgung führen. Und das ist das, was meiner Meinung nach am meisten Zeit, ich nenne es mal Frist, weil ich dort einfach sauber den Thorax komplett durch und gegen das Fell arbeiten muss, um gegebenenfalls irgendwelche Eindringstellen zu öffnen, zu sehen, zu erkennen und auch dann dementsprechend zu behandeln.
Kann ich eine Needle D machen?
Sehr gute Frage. Ja, die können wir machen. Auch hier funktioniert, wir haben das Chest-Seal dabei, wir haben eine Needle D dabei. Findet man natürlich einen Eintritt im Bereich des Thorax. Dann ist auch die erste Maßnahme hier, dies zu verschließen, so gut wie es möglich ist.
Und wo sind dann meine Landmarken? Also wo setze ich die Nadel an? Gehe ich auch hier am Oberrand der Rippe runter oder gibt es da Abweichungen?
Da sind wir schon im selben Bereich, also auch da, ich nenne es mal dran, drauf, drüber, aber hier befinden wir uns im 7. bis 9. Interkostalraum, von hinten beginnt, oberes Drittel. Da gibt es eine ganz einfache Methode, die auch, sage ich mal, ich nenne es mal, Tactic approved ist. Und zwar, wenn wir die Vordergliedmaße des Tieres nehmen und den Ellbogen, also die Vordergliedmaße, Richtung Thorax ziehen, so weit wie es geht, natürlich nicht über die Spannung drüber, ist genau der Punkt des Ellbogens die Punktionsstelle.
Ja, das ist mal cool zu wissen. Das wäre beim Mensch auch mal schön.
Ja, das stimmt.
Also bei Menschen gibt es ja Monaldo oder Bülow. Gibt es einen Begriff beim Hund?
Nee, da gehen wir über die 7. bis 9. ICR rein. Natürlich wird es im Veterinärbereich da einen Begriff für geben. Für uns aber in der taktischen Ausbildung heißt es, dort gehen wir hin, das ist der Punkt. Und dort wird auch ein kleines Fenster, wo wir punktieren können.
Jetzt hätte ich noch eine Frage. Du sagtest, ihr habt ein Chest-Seal dabei mit Laminarventil ohne?
Ja, wir haben eine Variante fürs Chest-Seal. Wir nutzen das SAM-Chest-Seal ohne Ventil. Wir müssen da aber noch nacharbeiten, weil wir haben natürlich das Fellkleid, wir haben jetzt nicht den Torso wie beim Menschen. Da müssen wir noch mit Tape zusätzlich arbeiten, um das Ganze zu fixieren. Wir bekommen das nicht luftig zu 100%. Was aber immer ein guter Player ist, was ich auch meinen Teilnehmern oder unseren Teilnehmern mitgebe, ist Frischhaltefolie. Ja, Frischhaltefolie schön in der Hälfte geschnitten, passt in jedes IFAC rein. Oder irgendwo anders rein. Und wenn ich mir auch unsicher bin, ich habe vielleicht den Unfallmechanismus, dass das alles passt zu einer Thoraxverletzung, ich finde aber nichts, dann einfach mal die Frischhaltefolie drum. Und das kann schon vielleicht einen gewissen Prozess etwas bremsen.
Das Schweizer Taschenmesser.
100%. Genau.
Frischhaltefolie. Da möchte ich ein kurzes Feedback geben. Ganz viele Mails haben uns erreicht wegen der Frischhaltefolie. Ja, die kommt auch in das Combat Medic, Paramedic und Physician rein. Nur weil es kein Sandmaterial war, hatten wir es nicht aufgelistet. Aber okay, es kommt. Ja, Frischhaltefolie geht immer.
Sehr gut.
Und vor allem, jetzt kommen wir wieder zum Beschaffungsweg. Das ist ganz interessant. Wir werden wahrscheinlich dezentral einkaufen müssen für die Frischhaltefolie. Ich drück's mal so
raus. Lohnt sich aber auf jeden Fall. Aber auch hier, ne, wir haben es teilweise vorher mit der selbsthaftenden Koban gemacht. Hier ist aber das Problem, dass ich einfach in einer Stresssituation gar nicht dran denke, dass sich die Koban nochmal extrem selbst zuzieht und ich gegebenenfalls dann nochmal den Thorax einschnüre. Klar, im U-Raum, draußen auf der Wiese, wenn wir das trainieren, macht das jeder super. Sobald wir ein bisschen Stressfaktor mit reinbringen, ist das schon komplett ausgeblendet und dann wird da drum gemacht. Und das wollen wir einfach vermeiden. Mit der Frischhaltefolie super einfach, super gutes Handling. Und es erfüllt sogar meinen Zweck besser, weil ich kann auch durchpunktieren zur Not.
Nochmal ein Tipp zur Frischhaltefolie. Nicht die billigste nehmen, die reißt schneller. Ihr müsst die teure nehmen, die hält besser.
Ich gebe es so weiter.
Oh, super. Ist das Thema Sauerstoff für den Hund ein Thema? Ich weiß, ich beschwenke natürlich jetzt ein bisschen aus dem Initial raus, aber ich finde es bei Respirations einfach mal so als Grundsatzfrage für mich spannend.
Ja, natürlich ist das auch ein Thema bei verschiedenen Verletzungen. Nur sind wir, sage ich mal, in unserem Bereich mit Sauerstoff gehen wir nicht so viel drauf ein, weil das nicht vorne bei uns in Frage kommt. Das Einzige, was wir machen können, ist, wir bilden zum Beispiel unsere Hundeführer aus, wie wir Sauerstoff dem Hund, sage ich mal so, als kleine Tricks mitgeben können, weil so eine Sauerstoffmaske aufsetzen wird schwierig sein. Nichtsdestotrotz brauchen wir in gewissen Situationen Sauerstoff und hier können wir einen ganz einfachen Trick anwenden. Wir haben den Beißkorb und wenn wir die Beatmungsmaske sozusagen eines Erwachsenen nehmen, die kann man super über den Beißkorb vorne draufstülpen, die bleibt fest und da haben wir dann vorne ja noch Schlitze, über wo Luft durchkommt und da können wir dann zum Beispiel 15 Liter geben in gewissen Bereichen. Aber dass wir jetzt so im vorderen Zahn direkt mit Sauerstoffausbildung machen, das würde den Rahmen noch mehr sprengen im Endeffekt.
Klar, das steht außer Frage. Es ist ja auch nicht Bestandteil des eigentlichen Initials. Aber es war, wie gesagt, gerade an der Stelle so, wie gesagt, ja, ist das ein Thema? Ja, nein. Und wenn vor allem. Aber das hast du ja super beantwortet, das Wie.
Ja, definitiv. Es gibt ja auch die kleinen Sauerstoffschläuche, die könnte man dann zum Beispiel auch an einem offenen Beißkorb, an so einem Gitterbeißkorb, kann man die befestigen, an der Nase, auf Höhe der Nase ungefähr, dass man es nicht dauerhaft eine Person abstellen muss, die das vorhält. Habe ich aber mal getestet. Und wenn man einfach die Erwachsenenmaske nimmt, packt die vorne auf den Beißkorb drauf, die passt super drauf. Es kommt natürlich nicht alles an, aber es kommt ein bisschen was an.
Dann sind wir jetzt beim C, Charlie. Circulation?
Genau, ja. Auch hier gehen wir jetzt, sage ich mal, nicht nochmal in einen intensiveren, nenne ich es mal Bloodsweep rein. Wir haben für uns die wichtigsten kritischen Blutungsräume schon geprüft. Hier ist jetzt erstmal die Kreislaufsituation, wie schon der Buchstabe sagt, für uns im Vordergrund. Das heißt, wir machen hier eine Recap sozusagen und wir wollen eine Pulsfrequenz haben. Also, wie ist mein Kreislauf, wie ist der Druck, das sollen die erstmal jetzt über die zwei Punkte rausnehmen und im Endeffekt wird es daraus eh hinauslaufen, dass es dann anfängt mit Zugang legen, Flüssigkeitstherapie.
Recap, beim Mensch auf die Stirn drücken, einfach. Beim Hund? Fragezeichen?
Ja, es gibt drei Varianten. Natürlich habe ich, wenn ich einen bewusstlosen Hund habe, der jetzt keinen Beißkorb aufhat, kann ich es natürlich in der Lefze sauber machen. Also Recap, selbe Prinzip wie beim Menschen auch, wie was machen. Genau, das geht aber nicht in jedem Fall. Ja, die Amerikaner geben zum Beispiel vor, am Augenlid, dass wir daran gehen oder im Bereich des Auges. Da sehe ich aber eine Problematik. Ja, die ist super, wenn ich das Auge nach unten ziehe, kann ich dort die Schleimhaut auch, sage ich mal, eine Recap durchführen. Das ist im Ruhezustand, im Training alles machbar. In einer stressigen Situation, gegebenenfalls noch mit Gefechtshandschuhen, weiß ich nicht. Da verursache ich im Endeffekt mehr Schaden, weil ich, das Tier ist auch nicht ruhig, es ist stressig, ich habe dicke Handschuhe, ich bin selbst gestresst. Vielleicht in dem Moment kann ich da mehr kaputt machen. Und dann natürlich der Genitalbereich. Und das ist da auch für mich am einfachsten. Ja, ich kann auf eventuell frühzeitig eine Zentralisierung erkennen und ich komme, wenn ich keine Verletzung in diesem Bereich habe, auch jederzeit ohne Probleme dran. Und deswegen bilden wir alle drei Maßnahmen aus, sagen aber auch in dem Bereich, das ist klar lageabhängig, aber da geht es am schnellsten und am besten.
Wie kann ich den Puls checken beim Hund?
Da gehen wir über die Femoralarterie, zwei Hinterläufe. Jeder, der einen Hund zu Hause hat, kann das auch gerne mal machen. Also das ist super einfach mit den vier Fingern, leicht sanft anlegen am Hinterlauf. Da gibt es femorale Dreieck, nenne ich es mal. Und da kann man sauber einen Puls tasten. Und da ist natürlich die Frage für unsere Teilnehmer, habe ich einen Puls? Wie kräftig ist er oder wie schwach? Und wie ist die Frequenz? Habe ich dies nicht, kann ich nochmal über den Herzspitzenstoß gehen. Das heißt, ich kann die Seite, Thorax-Seite des Herzens nochmal abtasten und da gegebenenfalls nochmal eine Herzspitze ertasten, wenn ich hinten kein femorales Puls mehr habe.
Hat der Hund eigentlich immer einen Sinusrhythmus oder ist der arrhythmisch?
Der ist arrhythmisch in dem Moment, ja.
Ist das immer oder nur in dem Moment? Ich hatte mal gehört, dass Hunde eigentlich nie so einen richtigen Sinusrhythmus haben.
Da ist natürlich dann die Frage Richtung Vetklinik und Veterinär, der da zu 100% eine bessere
Antwort gibt. Lass was raus, sogar kein Problem.
Ja. Aber ja, wir haben schon recht mit dem Problem. Also da haben wir eine Arrhythmus, aber warum und das immer so ist, da
fragen wir mal die Veterinäre.
Genau, da dann die Ansprechstelle Vet.
Jetzt kenne ich so als Sunny so die Normwerte von Menschen. Gibt es bei euch eine Taschenkarte oder sowas, dass auch die normalen Sunnis wissen, was die Normwerte sind?
Ja, die Taschenkarte ist der Diensthundeführer sozusagen, der sollte das alles im Kopf haben, aber auch die führen ja, sag ich mal, eine, vielleicht gehen wir da später nochmal drauf ein, so eine K9TCCC-Card mit, so eine verbundene Karte, wo nochmal das Wichtigste mit drauf ist. Und der Normwert bei einem Hund liegt so bei 80 bis 100 Schlägen pro Minute.
Okay, das heißt, also auch da reagiert er mit der Tachykardie. Und wie du schon gesagt hast, flach und schnell ist kein gutes Zeichen, gar nicht tastbar, ist ein noch schlechteres Zeichen. Und
genau. Da
habe ich also eine Möglichkeit, mich da schon mal ranzuarbeiten.
Genau.
Wenn ich das jetzt feststelle, wie kann ich denn darauf reagieren? Also wo kann ich guten Zugang legen? Und wenn ich Volumen gebe, so ein Hund hat ja auch eine gewisse Kilozahl. Wie ist denn da das Vorgehen?
Genau, ja, also wir präferieren die vorderen Extremitäten, dort einen Zugang zu legen. Wir haben einen kleinen Bereich ab der Hinterpfote bis zum Ellbogen, wo wir einen Zugang legen können. Natürlich geht das auch an noch viel anderen oder weitaus mehreren Stellen, aber wir bilden unseren angehenden CFR-Lern aus. Dort ist es am besten. Dort können wir auch dann ganz normal eine Stauung anbringen. Also wir tasten erst ab, wenn es die Lage zulässt, auch die Desinfektion. Natürlich auch hier, ne, wenn wir mit dem Fellkleid arbeiten. Es ist nicht so, dass es wie bei Menschen bei guten Verhältnissen, die wählen, sehen kann. Ich gehe hier immer übers Tasten. Das heißt, hier muss ich dann auch feststellen, wo ist die Vene, dann fange ich an zu stauen, ich suche mir aus, wo und wann ich punktiere. Hier gehen wir auch mit einer rosa Kanüle ran, also Pronüle. Wir gehen nicht auf grün, rosa reicht erstmal vollkommen aus. Stauen das Ganze, tasten das Gefäß nochmal, desinfizieren und fixieren das dann in so einem C-Griff, muss man sich das vorstellen, dass man unter die Extremität geht und das Ganze ein bisschen strafft, weil wenn ich die Vene versuche zu punktieren, kann das so ein bisschen Lambada tanzen, nenne ich es mal. Die hat da nicht so viel Lust drauf in manchen Fällen, aber nichtsdestotrotz dann zügiges Punktieren und dann kommt natürlich das Problem, was wir haben, die Fixierung. Ist jetzt nicht da mal ein Pflaster geklebt, da müssen wir uns natürlich ein bisschen vorbereiten, dass es da in der Situation schnell geht. Und was natürlich auch wünschenswert ist, der Hund, der hält ja nicht still. Das heißt, wenn ich eine zweite Person habe, die den Hund noch am Ellbogen und am Unterarm, sage ich mal, fixiert, dass der erst gar nicht dahin kommt und gegebenenfalls noch den Kopf zur Seite drückt, weil der will ja da auch hin. Also alleine ist das schon sehr sportlich, aber im taktischen Setting brauchen wir da definitiv Unterstützung. Und dann müssen natürlich noch Klebestreifen vorbereitet werden. Die werden dann oben auf dem Butterfly fixiert, unten nochmal gehe ich dann drum und dann kommt nochmal eine Binde rum, dass das alles fest ist. Weil habe ich mal einen Zugang im taktischen Setting, wisst ihr selbst, na, den will ich behalten.
Ja, klingt ja fast so wie der Venenpunktion beim bärigen Kind.
Ja, also da sind wir, es kann wirklich eine schwierige Situation sein und auch vielleicht frustrierend wirken, wenn man dann ein, zwei Mal, sag ich mal, frustran ist in dem Bereich. Deswegen setzen wir tief an, dass wir oben nochmal hingehen können. Aber wir haben natürlich dann auch die Option, wenn wir gar keine Vene mehr kriegen, auch intraos herzugehen.
Okay, wo geht ihr da rein?
Wir gehen hier auch an die Tibia. Selbe Prinzip, super tastbar, kann man eigentlich nicht verfehlen. Das ist eine schöne kleine Platte, die man tasten kann Und dort setzen wir, so wie wir es kennen, so wie wir es vom Menschen gelernt haben, setzen wir unseren ECIO an. Da aber nur mit der, sag ich mal, rosa Kanüle. Alles andere ist zu groß und zu lang.
Wenn wir jetzt über Flüssigkeiten reden, geht eine Jono, geht eine Sterofondin? Oder nehmt ihr lieber was anderes?
Ja, also natürlich so Ringer, Acetat, Laktat. Aber im Endeffekt, wie wir es ja auch schon mal gehört haben in den vorigen Postkarten, Flüssigkeiten, das, was wir gerade da haben, ist ja nicht so, dass wir da sagen können, oh, jetzt nehmen wir ein bisschen davon und davon. Aber hier rechnen wir mal, das klingt jetzt erstmal viel, 90 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht in der ersten Stunde ist möglich. Aber, wenn wir sagen, so ein 30-Kilo-Hund, da sind wir schon bei 2,5 plus Liter, 2,7 Liter, das ist natürlich viel zu viel. Da schauen wir aber, gehen ran, geben 500er erstmal im Schuss. Und wenn wir da sehen, wir kriegen den Femoralpuls wieder, dann gehen wir von der Flüssigkeitstherapie wieder ein bisschen weiter runter und versuchen so das Gleichgewicht zu halten, um auch mit unserer Flüssigkeit, die wir haben, über einen längeren Zeitraum, ich nenne es mal, handeln zu können.
Tranexamsäure, ist das ein Faktor beim Hund?
Definitiv ist Tranexamsäure ein Faktor, auch das bilden wir aus. Nur wir müssen bedenken, nicht alles, was der Humanmediziner dabei hat, können wir einfach so in den Hund reinjagen. Es gibt ja extra zugelassene Produkte, auch Medikamente, die nur zugelassen sind und auch dann fürs Tier anwendbar ist. Gibt es das nicht hier, muss man in größeren Dimensionen suchen. Also das ist ein sehr schwieriges Thema. Aber die Tranexamsäure wird tatsächlich von uns ausgebildet, die wird auch verabreicht. Hier gehen wir mit 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht rein. In einer 100er Nazel über 5 bis 8 Minuten versuchen wir, die reinlaufen zu lassen. Haben wir die Möglichkeit nicht, weil wir vielleicht keine 100er Nazel haben, können wir das natürlich auch dann in die Jono zum Beispiel mit reingeben oder aber auch direkt langsam verabreichen, weil diesen massiven Blutdruckabfall haben wir da noch nicht festgestellt. Und man muss auch sagen, es gibt sehr wenig bis gar keine Informationen zu Tranexamsäure präklinisch. Das ist auch noch ein Punkt, was dazu kommt. Aber wir bilden es aus und verabreichen es. Genau.
Es ist doch eigentlich spannend zu hören, dass die Pathophysiologie der Gerinnung beim Hund hier genauso mit drauf anspricht wie die beim Menschen. Das wäre mir jetzt überhaupt nicht bewusst gewesen. Deshalb war das mal so ein rough guess nach dem Motto.
Richtig.
Ist das ein Faktor? Ja, dann.
Ja, definitiv ist das ein Faktor, was wir auch mit ausbilden und was auch die Teilnehmer mitführen und auch anwenden sollten.
Stark. Wie sieht es sonst aus? Vasopressoren? Ist das ein Thema oder arbeitet ihr im Schwerpunkt mit Volumen, wenn es darum geht, einen Kreislauf wieder zu restituieren?
Nur Volumen. Also da, wir müssen aber auch bedenken, unsere Teilnehmer sind eine Woche bei uns im Jahr. Das heißt, die kommen von Ersthelfer-Alpha-Niveau, gegebenenfalls CFR-Bravo. Ja, die haben natürlich schon eine Vorausbildung, aber wir müssen prüfen, wie viel muten wir denen zu. Und das ist schon sehr viel, was wir den Jungs und Mädels beibringen. Und die haben es dann auch sehr gut umgesetzt immer. Aber wenn wir da jetzt noch weiter mit reingehen, das heißt, wir bleiben im Endeffekt unterm Strich nur mit Volumen.
Okay, das ist gut zu wissen. Ich hatte jetzt so ein bisschen überlegt, ne, wenn du sozusagen als erfahrener Human, andersrum gesagt, die Überlegung war halt einfach, wenn du sozusagen als Profi-Helfer dazukommst, ob das was sein kann oder nicht. Aber ich glaube, wir tun uns alle wahrscheinlich extrem schwer mit Umrechnen und allem drum und dran.
Definitiv, aber das ist auch ein Punkt, wo man sich, sage ich mal, noch Gedanken machen muss und das muss auf ganz anderer Ebene stattfinden. Was geben wir auch mal frei? Weil es gibt keine SOPs. Wenn ich jetzt einen Doc habe oder einen Notzahn oder einen CFR Charlie, was darf ich eigentlich? Weil im Endeffekt gibt es keine reine Vorgabe. Es ist nur, wir bescheinigen nur gewisse Maßnahmen für unsere K9 CFRler im Einsatz, wenn kein Veterinär vor Ort ist, bei bestimmten Situationen das durchzuführen. Aber jetzt sagen, okay, gut, ich bin Humanarzt oder Humannotfallsanitäter, sowas wie ein Vet-Tech, was bei den Amis gibt, das haben wir nicht. Und da haben wir auch keine sämtlichen Freigaben, da jetzt einfach mal zu sagen, wir hauen da jetzt mal rein. Also das ist sehr schwierig. Vielleicht kommt da in Zukunft noch was, wäre natürlich wünschenswert, aber das muss auf einer ganz anderen Ebene entschieden und auch angefangen werden.
Okay, super. Ja, jetzt haben wir noch das H. Ist Hypothermie ein Faktor beim Hund?
Definitiv, ja. Da wollen wir natürlich auch hin. Und da bilden wir auch zwei Möglichkeiten aus. Arbeiten wir in einem Team zusammen, ist es klar, weil wir bei Respiratory den Hund einmal wenden müssen. Auch hier, alles klar, Ich wende den Hund jetzt gleich, bereite mir die Rettungsdecke vor, die ziehen wir schon drunter mit unserem Bergetragetuch. Extra für K9, sage ich mal, wo man auch dann die Extremitäten durchstecken kann. Und dass ich den Hund oder den Patienten so wenig wie möglich bewegen muss in dieser Situation. Bin ich aber alleine und da bilden wir unsere Leute drauf aus, du musst in der Lage sein, unter sämtlichen Situationen, die man abbilden kann, alleine das Ganze durchzuführen und aufrechtzuerhalten. Es kommt nicht irgendwie jemand und hilft dir, vor allem nicht im FVB vor vielleicht. Und da gehen wir natürlich auch auf den Wärmehalt dann bei Head ein, bei Heat und Head. Wir setzen den Wärmehalt vor der Kopfuntersuchung, gehen da in so einem Sandwich-Prinzip vor, nutzen die Rettungsdecke, klar, aber auch super die One-Panel-Ready-Heat. Ich glaube, da habt ihr auch schon mal drüber geschwärmt. Benutzen wir auch. Auch hier wichtig natürlich, nicht direkt aufs Fell legen aufgrund von Verbrennung. Und da benutzen wir das Sandwich-Prinzip, dass wir noch, wenn wir die Weste haben, noch anpacken, dann die Ready-Heat drauf, Rettungsdecke. Und hier packen wir den Kopf aber nicht mit ein, weil das Tier einfach nicht unterscheiden kann, wenn hier ständig dieses Geraschel ist von der Rettungsdecke. Das macht ja schon uns Menschen verrückt, wenn wir nicht irgendwie Gehörschutz aufhaben. Und dem Stressfaktor wollen wir dem Tier noch nehmen und setzen ihn im Bereich des Nackens an.
Spannend. Das heißt also, Hypothermie ist ein echt relevanter Faktor. Klar, Körper, die Verhältnisse zwischen Masse, Oberfläche. Aber ich hätte gedacht, dass das Fell beim Hund dazu führen würde, dass er deutlich langsamer auskühlt.
Ja, definitiv. Und nichtsdestotrotz, je nach Verletzungsmuster, was wir haben, wird er uns auskühlen. Und dementsprechend, eine Prävention ist immer besser, wie wir es schon mal gesagt haben, als danach nochmal drauf zu achten, den Patienten wieder hochzukriegen. Und deswegen ist die Rettungsdecke und die Ready Heat bei uns immer mit dabei. Und die wird auch so schnell wie möglich angebracht, dass wir da schon mal einen Schutz haben, um erst gar nicht noch uns eine weitere Baustelle aufmachen zu müssen.
Wie hoch ist so die normale Körpertemperatur bei einem Hund?
Ja, da sprechen wir von 37,5 bis 39 Grad, was aber auch dementsprechend unter Belastung, Arbeit, sonstiges mal auf 41 Grad hochgehen kann. Ja, da ist natürlich eine Schwankung, reguliert sich aber dann auch in dem Bereich wieder runter, aber regulär 37,5 bis 39.
Jetzt sind wir mit dem H durch. Was mir jetzt noch fehlt, ist das PAVS, also Papa für Pain. Ihr nutzt was als Analgetika beim Hund?
Unsere Diensthundeführer werden ausgebildet im Bereich Morphin, Autoinjektor und Butorphanol. Das ist ein Wettprodukt. Da ist es halt die Sache, das ist ein synthetisch hingestelltes Opioid, was der Hundeführer mitführt, ist je nach Applikation 3 bis 7 Mal potenter als Morphin, habe jetzt aber nicht so die starken Nebenwirkungen, wie ich bei Morphin habe. Deswegen gehen wir da mit den Hundeführern rein, braucht natürlich auch circa 15 Minuten, bis es anschlägt, wenn man es zum Beispiel intramuskulär gibt. Und das sind die Möglichkeiten. Wir haben also, sag ich mal, 5 Kernmedikamente, würde ich es mal nehmen, die unsere Veterinäre schulen. Ja, die da auch die fachliche Vorgabe sind aus unserer Diensthundeklinik. Und zwar gibt es weitaus mehr Medikamente, die unsere Hundeführer mitführen. Da geht es auch über Antidotsatze und Sonstiges. Also die haben da schon einiges dabei. Aber die Kernmedikamente sind dann diese 5, dass wir dann sagen, wir haben einmal die TXA dabei. Dann haben wir das Morphin als Autoinjektor, das Butorphanol als Schmerzmedikament, dann das sogenannte Apomorphin, ja, nochmal um, sag ich mal, Erbrechen zu fördern, falls irgendwie ein Giftköder geschluckt wird. Auch da gibt es dann verschiedene Voraussetzungen. Und dann nochmal ein Schockmedikament, das Methylprednisolon, das ist dann auch nochmal ein Wettprodukt, was sie dann nochmal anmischen und im Bereich des Schocks verabreichen. Und da konzentrieren wir uns im Kern drauf, weil das so die ersten Momente sind, wo der Hundeführer dran ist. Und wir hoffen ja dann, dass wir schnellstmöglich den Patienten an Fachpersonal übergeben können. Und deswegen überbrücken wir die Zeit mit diesen Medikamenten.
Ich hätte jetzt Ketanest S erwartet.
Ja, da müssen wir auch gucken, was hat eine Zulassung für Bereich Veterinärwesen sozusagen und was können wir einfach nutzen, weil natürlich auch nur, weil es beim Menschen gut funktioniert, heißt es ja nicht, dass es beim Tier dann auch in dem Hinsicht genauso die Wirkung entfacht, weil natürlich auch da aufpassen müssen? Wie reagiert das Tier drauf? Und wie kann ich dann gegebenenfalls mir eine Rückfallebene schaffen, wenn es nicht so reagiert, wie ich es vielleicht vom Menschen kenne? Deswegen ist das ein sehr schwieriges Thema, was auch wieder auf einer anderen Ebene diskutiert werden muss, besprochen, was gibt man frei? Natürlich wird dann auch in den Kliniken mit Ketamin gearbeitet, teilweise zur Einleitung oder sonstiges. Aber Ketan-SS, das, was ihr jetzt alles so dabei habt, da sind wir erstmal weit von entfernt. Wer weiß, was da in Zukunft noch kommt.
Dann sind wir jetzt beim PAVS, jetzt beim Alpha, also Antibiotics. Haben die Antibiotika dabei?
Genau, die haben Antibiotika dabei. Die haben auch die Vorgabe sozusagen, wenn wir eine Einrichtung, eine Veterinäreinrichtung nicht innerhalb der ersten 4 Stunden erreichen, dann geben die es Antibiotikatherapie. Wenn wir natürlich Zeit haben, können die natürlich vorher schon anfangen. Aber das ist ein kleiner Act, wo wir sagen, okay, gut, sind wir unterwegs, können wir schon mal frühzeitig Antibiotikatherapie anfangen. Ist das nicht die Möglichkeit und ich bin innerhalb von kürzester Zeit, und 4 Stunden ist ja mittlerweile eine kurze Zeit in der Hinsicht, in den Situationen, dann konzentrieren die sich weiter auf andere Dinge.
Das heißt aber, wir reden auch über IV.
Hier haben wir Tablettenformen dabei. Genau, und da gehen wir nicht über IV rein.
Das heißt also, Voraussetzung, der Hund muss man verschlucken können. Oder genau. Gibt es dann eine...
Also es gibt die verschiedenen Arten als IV-Tabletten. Unsere Teilen, weil die, wenn wir mal an verschiedene Sachen reingehen, das sind oft Glasflaschen. Und das ist natürlich dann schwierig, im taktischen Setting solche Glasflaschen mitzuführen. Und ja, wir müssen halt auch aufpassen, wie viel wir wo reinpacken in dem Moment.
Welches Antibiotikum nehmt ihr?
Das Sinolux.
Spannend, sagt mir gar nichts, aber dafür ist es ja Veterinärmedizin.
Genau,
es ist
Veterinärmedizin, also ein Breitbandantibiotikum, was dann natürlich auch verabreicht wird und dass man zum Beispiel das erste als Flüssigkeit gibt, dann über einen gewissen Zeitraum mit Tabletten weiterführt und das ist dann alles im Bereich Veterinärwesen vorgegeben.
Jetzt fehlt uns noch das Whisky, Wund.
Mhm. Ja.
Macht ihr eine Wundreinigung oder sowas?
Ja, natürlich. Wenn wir da Kapazitäten haben, auch das ist natürlich was, wo wir in erster Linie, weil uns die Zeit einfach fehlt, nicht genau, aber natürlich haben wir eine Wunde, haben wir die Zeit, versuchen wir das Ganze abzudenken und zu reinigen. Nämlich auch hier sind wir natürlich jetzt, machen wir den Schwenk zurück zu unserem SWAT-Team. Ja, wir wollen natürlich auch innerhalb der ersten 60 Minuten das SWAT-Team ersetzen, wenn möglich. Natürlich gewisse Voraussetzungen, keine Amputation, Wunde ist einsehbar und sonstiges. Um gegebenenfalls noch die Extremität zu retten, in dem Bereich des Möglichen. Das heißt, bei Whisky fangen wir schon mal an, unsere Wunden nur zu prüfen. Reicht ein Packing? Kann ich ein Packing durchführen? Kann ich mein Tourniquet vielleicht ersetzen oder muss ich es ersetzen? Das spielt damit rein. Dann in dem Atemzug kann ich natürlich auch noch eine Wundreinigung durchführen. Dann alles andere, was so mit anfällt. Die Infusionstherapie kann ich hier nochmal anpassen, in dem Bereich Wund sozusagen. Ja, Splinting machen wir auch, dasselbe wie ihr vom Menschen kennt. Hier natürlich vorher von Vorteil, wenn wir eine Analgesie fahren, um natürlich Schmerzen zu lindern in dem Bereich. Und wir haben SAM-Splints, die wir uns zurecht schneiden können, formen können. Auch hier passen wir es an der gegenüberliegenden Form an. Und wenn das Ganze, in der Regel ist es schon präpariert, dass wir Watte immer, wir haben immer Watte dabei. Watte ist so das Go-To, weil wir einfach auch patientenschonend arbeiten wollen in jeder Situation. Ja, der Patient ist das höchste Gut in dem Moment. Und da passen wir einfach das Ganze an, machen überall immer Watte drum und können das Ganze fixieren, wie wir es auch im Bereich der Humanmedizin kennen.
Spannend. Wenn wir jetzt in Richtung Prolonged Care gucken, wir haben ja schon viele Anteile beim March PAVS mit angeschnitten. Gibt es da auch so eine Art Kochrezept, was Reassessment angeht, was Verfeinern von Techniken angeht, Ähnliches?
Ehrlich gesagt, haben wir da noch kein Konzept, was Prolonged angeht. Da natürlich auch wieder, was machen die Amerikaner, was kommt vielleicht aus dem Humanbereich. Aber auch das wieder muss auf anderer Ebene bearbeitet, umgesetzt, entschieden werden. Passen wir uns momentan noch auf die Sachen an, was aus dem Humanbereich kommt und was auf den Hund anwendbar ist. Und das versuchen wir umzusetzen, zusammen mit unserer Diensthundeklinik und da die fachliche Freigabe der Leitung dann zu bekommen.
Okay, gerade wahrscheinlich bestimmt auch was Essen, Trinken und solche Sachen angeht, was ne, der Hund dann noch selber wieder oral zu sich nehmen darf.
Genau, ja, da müssen wir natürlich auch aufpassen. Aber es gibt ja verschiedene Sachen, die wir auch hier schon besprochen hatten, die man dann natürlich auch versuchen kann. Aber da gibt es natürlich sehr wenig Erfahrungspunkte im Bereich des Hundes. Ja, da müssen wir einfach schauen, was die Zeit bringt und uns dementsprechend das rausziehen und dann besprechen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn und dementsprechend dann halt auch anpassen.
Gibt es jetzt noch irgendetwas, von dem du sagst, hey, das ist total anders als aus der Humanmedizin heraus? Oder sagst, das ist so ein Takeaway für unsere Zuhörer? Oder das sozusagen nochmal mit raushauen möchtest?
Ja, es ist ein anderes Arbeiten an einem Hund. Ja, man ist schon mal, wenn so ein Hund auch mit Beißkorb mal nach vorne zuckt und mal zu einem will, das ist schon, das hat den einen oder anderen Notzahn schon etwas eingeschüchtert, sagen wir es mal so, da ein bisschen mehr Gefühl für das Tier anlegen. Wie arbeite ich? Wie gehe ich damit um? Wenn ihr Diensthundeführer habt in eurer oder in der Liegenschaft, sprecht mit denen. Wie sind die Hunde drauf? Lernt sie kennen im Rahmen des Möglichen. Auch wie angesprochen, ne, wir haben jetzt die Möglichkeit, Notfallsanitäter mit auf diesen K9-CFR-Lehrgang zu buchen. Die stehen jetzt mit in der Vorschrift drin als berechtigt, wenn wir Kapazität haben und wenn natürlich ein Arbeiten mit Diensthundeführern möglich wäre in diesem Bereich, dann können sich auch Notzans mit auf diesen Lehrgang drauf buchen und da versuchen wir dann natürlich auch solche Sachen zu sensibilisieren. Umgang mit dem Tier, ja, wie erkenne ich gewisse Stresssituationen auch vom Tier? Wann ist das Tier gestresst? Wie gehe ich damit um? Wie habe ich so ein Handling mit dem Beißkorb? Wie ist das Arbeiten mit dem Diensthundeführer? Was kann der Diensthundeführer überhaupt? All das kommt in Großpack erstmal vorne auf den Tisch, sage ich mal, bevor es in die medizinische Einheit geht. Ja, das Medizinische hier und da hatten wir ja besprochen, wo die kleinen Änderungen sind, in der taktischen Medizin zumindest. Aber dieses Ganze vorher, wie fasse ich das Tier an? Das merkt man schon bei einigen, die jetzt schon da waren dieses Jahr, dass da doch schon sehr Vorsicht geboten ist, weil sie natürlich, ist ja wie wenn man im humanen Bereich mit Kindern oder so arbeitet, wo man nicht so viel Erfahrung hat, da ist man auch sehr vorsichtig. Und das merkt man natürlich auch bei den Kameraden, die dann bei uns auf dem Lehrgang sind, keine Diensthundeführer sind und dann mal so ein 35 oder 40 Kilo Kamerad auf vier Beinen vor einem steht, das ist schon was anderes.
Hättest du einen Tipp für den Rettungsdienst, jetzt wirklich ins Zivile reingesprochen? Da sind wir ja, wir können ja einmal gezielt das Thema Hundeführer wieder angehen. Ich glaube, das ist relativ einfach. Ein Hund ohne Hundeführer im Dienstlichen wirst du ja nicht erleben.
Mhm.
Aber auch so, ich sag mal, in der normalen Situation zu Hause?
Ja, wie gesagt, da bin ich halt ein Freund von den Normwerten. Kleine Blutungsstillung hatten wir besprochen. In den Rahmen der Möglichkeiten würde ich das natürlich so durchführen. Aber alles ist immer gut, wenn man die Normwerte erheben kann, die Kleinigkeiten und auch gegebenenfalls Sachen frühzeitig erkennt. Ja, wie gibt sich das Tier? Wie verhält sich das Tier? Allein schon diese Kleinigkeiten, zum Beispiel, wenn wir jetzt da im Bereich auch mal Hitzeerkrankungen sind oder Magendreher oder sonstiges, da gibt es natürlich klare Anzeichen, nicht immer klare, aber das Tier zeigt ein Verhalten, was so nicht in dem Fall normal ist, zeigt gewisse Symptome. Und wenn ich das frühzeitig erkenne und schnell handle und zu den Spezialisten, also in die Klinik fahre, jetzt zivil oder natürlich militärisch bei uns dann, das ist schon mal ein großer Gewinn, wenn man das Tier richtig einschätzt und lesen kann in dem Moment.
Hast du einen Tipp, wo man sowas, ich sag mal jetzt bewusst, erst in der zivilen Welt nachlesen kann? Gibt es da Literatur? Gibt es da eine Internetseite, wo man drauf gucken könnte?
Ja, ich habe mich da auch schon mal versucht, ein bisschen schlau zu machen, aber wir bleiben natürlich immer in unserem Bereich des Militärischen hängen und haben da unsere Connection, sage ich mal, auch zu den Amerikanern und lernen da viel. Deswegen driftet man immer weiter ab, weil man mehr das findet bei uns im militärischen Bereich als im zivilen. Deswegen kann ich das jetzt nicht zu 100% sagen, ob es da was eine super Lektüre gibt oder ein super Buch gibt, ist mir im Bereich der Notfallmedizin jetzt noch nicht aufgefallen. Ich muss auch sagen, ich habe nicht dauerhaft gezielt danach gesucht.
Okay, aber ich meine, wir haben ja mit Deployed Medicine eine Seite, auf die alle zugreifen können.
Definitiv.
Also damit habe ich ja eine offene Quelle, die man problemlos heranziehen kann, wenn man interessiert ist, sich was nachzugucken. Und ja, dann ist er zumindest schon mal etwas für den Bereich verfügbar.
100%, ja, englische Sprache mächtig, Deployed Medicine aufmachen und dann da mal durchlesen. Das ist eine sehr gute Maßnahme und dort steht auch fast alles drin. Ja, ist immer wieder Theorie und Praxis, zwar Unterschiede, aber da kriegt man schon mal die Basics an die Hand gelegt. Auch da sind dann teilweise manche Werte anders, wie es bei uns sind, ja, von den Amerikanern.
Ja, spannend. Okay.
Ja, dann würde ich sagen, wir kommen langsam zu Ende, aber bevor wir zum Ende kommen, brauchen wir noch von dir ein Codewort für unsere Hörer und Hörerinnen.
Ich habe mir natürlich Gedanken vorher gemacht, ganz viele Sachen sind reingekommen, da habe ich aber gesagt, wie immer, keep it short and simple. Wir nehmen den Muscle, ja, weil der teilweise dann doch mal vergessen wird aufzumachen in den Übungen. Ich meine, bei uns ist es ja nur der Dummy, der da liegt, wenn wir invasive Maßnahmen durchführen. Aber Muscle als Beißkorb, Eigenschutz, würde ich den Muscle nehmen.
Ja, klasse. Ich glaube, wir buchstabieren es zur Sicherheit nochmal, weil nicht, dass die Leute das englische Wort Muskel dafür denken, sondern...
Ja, okay, natürlich. Also Muscle folgendermaßen: Mike, Uniform, Zulu, Zulu, Lima, Echo.
Super, hör mal, ganz, ganz herzlichen Dank für den tiefen Einblick in diese für mich noch vollkommen fremde Materie. Und ich gebe zu, ich bin nicht scharf drauf, das anwenden zu müssen, weil da habe ich einen ganz, ganz großen Respekt vor, vor allem eben in dem Thema erstmal den Hund zu beruhigen und den Hund beißsicher zu machen für mich
ja,
als Thema Eigenschutz und alles, was danach kommt. Wow, also es hat schon was. Super, vielen Dank und ja, ich freue mich, dass du hier gewesen bist.
Ja, dasselbe kommt von mir. Vielen Dank, M, für deine doch sehr interessanten Aussagen und einfach eine andere Welt für uns in der praktischen Medizin, die aus der Humanmedizin kommen. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ihr auf mich zugekommen seid und es war schön, hier zu sein.
Okidoki. Na dann, wünsche euch allen noch einen guten Tag und bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao. Tschüss. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen aus dieser Folge und wie versprochen, wie findet ihr uns in Moodle? Total einfach. Wenn ihr in Link und Learn auf Moodle geht, gibt es ein Suchfeld, da gebt ihr ein taktische Medizin. Dort findet ihr die Folgen von 2025 beginnend alle und könnt dort eure Zertifikate erwerben, wenn ihr alle Codewörter habt.